Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf dieser 62. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 62. Folge darf ich begrüssen den CEO der Hypothekarbank Lenzburg. Sie ist zudem auch noch Präsidentin der Aargauerischen Industrie- und Handelskammer AIHK, sowie neuestens auch noch Verwaltungsrätin der Psychiatrischen Dienst Aargau. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr im Podcast auf Apple Podcast und auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Natürlich freue ich mich auch immer sehr über positives Feedback oder wenn ihr die Episode, wenn sie euch gefallen hat, euren Freunden und Bekannten weiterschickt. An dieser Stelle wünsche ich spannende und unterhaltsame 62. Episode. Los geht's mit dem Marianne Wildi für Vergnügen. Also Marianne, merci nochmal für deine Zeit. Schön, dass es geklappt hat. Und ja, jetzt bin ich in Lenzburg. Wie geht's dir?
Mir geht es im Moment wirklich gut, weil unser Jahresabschluss ist durch, die Medienkonferenz ist durch. Die Vorbereitung für die Generalversammlung hat noch nicht angefangen. Also insofern ist es gerade mal so richtig locker.
Ja. Hast du es weniger gern, die Medienauftritte oder die Vorbereitung auf so Events und lieber einfach das Alltagsgeschäft? Oder wie kommt das?
Es ist noch interessant, wenn ich mich frage, was mein Alltagsgeschäft ist. Mein Alltagsgeschäft ist eigentlich so abwechslungsreich, dass es wahrscheinlich das Wort Alltag nicht verdient. Weil ich habe unterdessen eigentlich... Ich habe keine direkten Kunden als CEO. So habe ich eigentlich mehr mit speziellen Kundenbesuchen zu tun, wenn ich irgendwo etwas schauen darf. Und das ist sowieso immer spannend. Oder ich habe irgendwie eine Kundenreklamation. Das ist vielleicht nicht angenehm, aber durchaus spannend. Oder ich habe viel mit Kollegen Austausch zu gewissen Themen oder Projekten, wo sie mir etwas fragen können oder vielleicht meine Erfahrung wissen wollen, wie sie es machen würden oder mit ihnen irgendeine Lösung diskutieren. Also habe ich fast nie etwas Langweiliges. Mhm. Und das finde ich eben so spannend an meinem Job. Also ich habe eigentlich gar keinen Alltag in dem Sinn. Ich habe immer etwas Abwechslungsreiches spannend.
Mhm. Wir können gerne darüber reden und darauf zurückkommen. Ich möchte aber zuerst mal fragen, wie es aktuell mit der Musik läuft.
ich müsste wieder mal in die Probe, oder den Probeplan bekommen. Ich dachte, wir müssen wieder anfangen einplanen. Jetzt im Moment ist dort, weil Jahresabschluss ist auch die Revision anstehend. Mhm. Und dort bin ich noch Revisorin. Und das heisst, ich gehe jetzt oben mal die Musikabrechnung revidieren. Sehr das ist gut. Die erste Amtshandlung im neuen Jahr. Und dann tue ich mal wieder einteilen, wenn wir Proben sind, dass ich nicht vergesse, dass ich gehe.
Ja. Wie viel spielst du durchschnittlich noch so? Du spielst noch Posaune, wie ich gelesen habe.
Ja, ich spiele, wenn es auf einen Auftritt aufs Jahreskonzert hingeht, 1-2 Mal pro Woche dann an diesen Proben. Jetzt geht Anfangsjahr ja gar nicht. Es fällt dann aber irgendwie im März, April wieder an, weil da kommen ein Frühlingskonzert oder Kirchenkonzert oder sonstige Sachen. Dort sind wieder ein bisschen mehr. Mhm. Aber wenn ich dann mal die Musik geübt durch habe im November, habe ich dann wie Freude, dass ich ein bisschen Pause habe.
Ja.
Es ist dann in der Sommer, wenn ich 2 Mal pro Woche gehe, gleich ein bisschen viel.
Mhm. Im Sommer stellen wir noch speziell vor, weil es ja dann warm ist. Und Blasinstrument ist ja speziell anstrengend, wahrscheinlich auch gut, wenn es warm ist, oder stelle ich es mir einmal vor?
Wenn es richtig heiß ist, ist es vielleicht schon nicht gerade angenehm, aber so grauhaft heiß ist es ja nicht bei uns wahnsinnig häufig.
Das stimmt.
Man hat ja nicht mehr so wahnsinnige Pflicht, immer die Uniform anzulegen. Mhm. Da sind wir auch schon viel lockerer geworden, die meisten. Also wir auch, wir haben so ein T-Shirt, das wir dann anlegen. Also insofern, es ist sicher nicht mehr so ganz formell wie ganz früher, weil eine volle Uniform ist dann sicher völlig unangenehm. Musiktag mit einer vollen Uniform bei 30 Grad ist schon nicht so das Wahre. Ja. Das ist dann doch ein bisschen warm.
Ja. Welche Art von Musik spürst du am liebsten?
Das ist eigentlich wie alles völlig bunt gemischt. Im richtigen Moment ein Marsch, gleich wie im richtigen Moment populärere Stücke, die du ein bisschen melodisch hast. Mhm. Also es ist ein bisschen, kommt auf die Situation drauf ab und auf die Abwechslung. Ganz so oben das Gleiche finde ich auch nicht lustig.
Ja, okay, das sehe ich. Das ist bei mir ähnlich. Und ich glaube, ja, es ist, wie du sagst, im richtigen Moment das richtige Stück macht es aus und weniger Konstanz, Gleichungen. Es gibt ja sehr, sehr viel schöne Musik in den unterschiedlichsten Rubriken. Mhm. Vorher, als ich hier unten reingelaufen bin, ist mir sofort aufgefallen, auf der linken Seite hat ihr ein Kunstwerk ausgestellt, weil es zur Auktion ist. Genau. Ja. Und auch oben hat er sehr, sehr, sehr viele Bilder ausgestellt. Hier bei dir weniger. Wie kommt es, dass ihr so viele Bilder ausgestellt habt und von wo kommen die?
Als wir das Gebäude renoviert haben, haben wir dann plötzlich viele weiße Flächen gehabt. dann haben wir zuerst mal die Idee gehabt, wir wollen eine Art ein Bebilderungskonzept für die Bank machen.
Ja.
Hat aber dann dazu geführt, dass niemand seine eigenen Bilder mehr auswählen
durfte. Ja.
Und das war dann ein bisschen einschränkend gewesen, wenn ich mir vorgestellt habe, dass es so wie standardmäßig jedes Büro hat dann seine Bilder und immer im Gang hat es auch schön systematisch ein Bild auf jedem Stock, passt zum nächsten. Das ist eine Art wie nicht ganz mehr gewesen von der Kultur her, weil wir lernen ja relativ viel Freiraum zu.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, irgendetwas müssen wir ja gleich machen. Und dann haben wir uns entschieden, dass einfach abwechslungsweise so etwa alle Vierteljahr ein neuer Künstler darf seine Bilder ausstellen. Das heisst, wir haben alle Vierteljahr neue Bilder. Und alle Vierteljahr eine Vernissage, wo jemand kommt und seine Bilder präsentiert. Und darum ist es für uns auch abwechslungsreich. Also es wechselt regelmässig.
Ah, okay.
Und Künstler haben Freude, dass sie es ausstellen dürfen. Und bei uns ist schon eine Begegnungszone da oben durch, wo die Leute können schauen, wenn sie nicht gekommen wären.
Ja.
Also es ist einfach so quasi Win-Win für jeden.
Ja, definitiv. Und dann machen wir ein Apero. Mhm. Das ist noch spannend. Ja. Noch ein gutes Konzept vielleicht für irgendwie andere Banken.
Schön abwechslungsreich.
Jetzt aktuell beschäftigt ja wahrscheinlich, oder so habe ich nichts mitbekommen, deine Nachfolge. Wie anstrengend ist das? Würde dir eigentlich, glaube ich, noch niemand gefunden?
Wir sind in den Schlusszug vom Rekrutierungsprozess. Ja. Also in dem Fall bin ich da ganz zuversichtlich, dass das klappt. Aber es ist total spannend, wer sich überhaupt meldet. Wir haben mit einem Headhunter zusammengesucht. Nur schon das war spannend. Also zuerst war es spannend, mal zu beschreiben, was wir überhaupt suchen.
Mhm.
Und dann nachher mit dem Headhunter das ein bisschen rauszukristallisieren, wie gehen wir vor, was ist wirklich realistisch, was ist nicht. Plus verschiedenste Profile angeschaut, verschiedenste Interviews geführt. Es war wirklich noch spannend gewesen, muss ich sagen.
Ja.
Es war wirklich interessant gewesen.
Ja. Mit wem habt ihr da zusammengearbeitet?
Headhunter?
Ja.
Boyden.
Ja, also relativ gross in dem Fall. Ja. Und auf was achtet, also habt ihr irgendwie ein Kriterium, oder ihr gesagt, das ist speziell wichtig, ihr habt nachher wahrscheinlich überlegt, was kommt in Zukunft, was wird in Zukunft gefragt sein, und dann
für mich persönlich, wir haben ja ein Profil gehabt, und das haben wir miteinander abgesprochen im Verwaltungsrat, und für mich persönlich ist eigentlich der Aspekt gewesen, eben das Formelle haben ja meine Kollegen, und auch der Entscheid, wer dann, wenn es soweit ist, Kollegen im Verwaltungsrat treffen, weil das ist ja noch nicht gefällt, der Entscheid. Sie haben ja die Kriterien aufgeschrieben und tun dann nach dem gewichten. Und für mich ist etwas vom wichtigsten Kriterium für mich persönlich war, dass ich Person spüre und versuche zu beurteilen, ob sie zum Rest vom GL-Team passen.
Ja.
Und mir ist wichtig, eine Person zu finden. Und ich mir kann gut vorstellen, dass es gut in das bestehende Team hier passt. Mhm. Weil wir sind ja das GL-Team und jeder hat seine Kernkompetenzen. Und wir haben es recht gut, oder wir tun es recht gut ergänzen. Und ich würde es schade finden, wenn die Kollegen am Schluss nicht weiter in ihren Freiraum haben oder ihre Kompetenz können ausspielen. Und darum finde ich wichtig, dass die Person auch ins bestehende Gremium hier passt. Das habe ich so als meine Kernkompetenz angeschaut, weil jeder hat ein bisschen etwas Unterschiedliches geschaut, aber wir haben ja das gesamte Profil eben gehabt, wo wir verglichen haben. Und auch der Headhunter hat mitgeholfen und mitgewirkt, dass es auch gute Vergleiche gibt zwischen den verschiedensten potenziellen Kandidaten.
Mhm. Dann hast du Gespräche geführt mit...
Ich bin einfach ja dafür dabei sein, aber wir haben einen Ausschuss vom Verwaltungsrat, der das macht.
Ja.
Ich darf dabei sein.
Ja, der
ich habe kein Stimmrecht, ich kann nur dabei sein.
Ja.
Ja. Ja, das ist der Verwaltungsrat, der den CEO aussucht.
Klar, ja. Aber du hast natürlich schon ein anderes Gefühl, nehme ich mal eben, für das, was du gerade angesprochen hast, das Gefühl, wie jemand dann in die Geschäftsleitung
eben, ich habe ja die anderen Kollegen in den letzten paar Jahren mit denen zusammengearbeitet. Ja. Darum habe ich das auch als meine Aufgabe angeschaut, dass ich den Kollegen dann in die Augen schaue und sage, ich habe wirklich ein gutes Gefühl, das passt zu euch.
Ja.
Oder ihr werdet ein cooles, neues zusammengesetztes Team, das kommt gut. Das war so mein Ziel gewesen. Und das, glaube ich, habe ich geschafft. Wenn es so durchgeht, wie es gerade geplant ist, glaube ich, ist das eine gute Sache.
Ja. Und habt ihr euch zuerst schon irgendwie überlegt, intern jemanden zu
bewerben? Es haben sich alle können bewerben, ob intern oder extern. Das ist offen
gewesen. Ja, weil so wie es jetzt getan hat, das wäre es jemand externes, aber dann fährst du es ziemlich. Ja. Ich habe mir auf der Herrenfahrt überlegt, als ich nochmal ein bisschen nachgelesen habe, warum du überhaupt aufhörst. Weil andere fangen ja in dem Alter, wo du hörst, erst so eine Position an und du hörst auf. Wie kommt das? Also natürlich, du bist 40 Jahre, das wirst du jetzt vielleicht sagen, du bist 40 Jahre bei dieser Bank, aber ja.
Ich habe 84 hier angefangen und habe immer etwas Neues machen dürfen. Es war mir nie langweilig. Ich durfte Ausbildungen machen, durfte andere Jobs haben, andere Funktionen. Das ist wirklich cool. Das ist eine coole Zeit. Es ist auch eine coole Zeit, die nicht fertig ist. Ich habe einfach aufgrund von der Veränderung im Verwaltungsrat, wenn ich jetzt zurücktrete, habe ich die Chance, im 2025 als Verwaltungsratspräsidentin vorgeschlagen zu werden. Und 2025 bin ich 60. Nachher kann ich als Verwaltungsratspräsidentin noch etwa 2 Strategieperioden maximum machen.
Ja.
Und ich werde nicht Präsidentin werden und gerade wieder müssen hören. Also habe ich die Option als Präsidentin, sozusagen, das habe ich nur jetzt. Und das muss ich, wenn ich jetzt zurücktrete, habe ich die Chance. Wenn ich jetzt nicht zurücktrete, kann ich noch CEO sein, 5 Jahre. Aber dann kann ich nicht Präsidentin werden. Ja. Und wir haben ja gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, wir haben letztes Jahr haben wir noch die Finstar AG gegründet, wo wir dann die IT werden trainieren verschieben. Und dort darf ich auch Verwaltungsratspräsidentin sein. Und die Kombination zwischen Verwaltungsratspräsidenten, Funktionen und nicht mehr direkt operativ, finde ich jetzt eine spannende Sache, weil strategisch tätig war, finde ich auch interessant.
Mhm.
Und es tut mir gleich, nach 14 Jahren operativer CEO hat die Bank eine Art wie neue Ideen verdient und neue Spirit verdient. Ich habe die Idee, auch für die Bank ist gut, wenn nicht immer, die meisten CEOs machen nicht 14 Jahre, ich habe jetzt 14 Jahre, die meisten hören viel schneller.
Mhm.
Und ich habe wirklich die Idee, das Team wird auch etwas Neues verdienen, wieder mit neuen, frischen Motivation, Ideen. Es ist mir nicht verleidet. Aber ich höre lieber auf, bevor alle denken, sollte sie endlich hören.
Mhm.
Also insofern ist es vielleicht jetzt ein bisschen zu früh, aber lieber zu früh als spät. Und ich habe genug andere Aufgaben, die ich jetzt wahrnehmen darf. Ich darf zum Beispiel auch in der Bankenvereinigung als Delegierte für die Bank bleiben. Ja. Und ich kann voraussichtlich weiter Handelskammerpräsidentin bleiben. Also ich glaube nicht, dass man langweilig wird,
ja.
Aber es verschiebt sich ein bisschen, was durchaus nicht schlecht ist, wenn du auf 60 zugehst und ein einen anderen Schwerpunkt hast.
Mhm. Bei Handelskammer, wie viel nimmt das Engagement dort ein?
Es ist sehr unterschiedlich. Ich teile es natürlich dann so ein und ich habe einen sehr guten einen Direktor dort, einen Geschäftsführer, der sich sehr engagiert. Das ist für mich dann wichtig. Ich kann nicht ein operatives Amt als CEO üben und muss proaktiv dauernd für die Handelskammer rennen. Das geht nicht.
Mhm.
Es ist ein Job, der nebenbei muss Platz haben muss. Und so ist es dann halt, wenn ich einmal einen Monat habe, wo ich viele Gespräche habe, wo zum Beispiel ich durfte schon Gespräche führen mit dem deutschen Botschafter oder der australischen Botschafterin oder teilweise mit dem Regierungsrat. Wenn sich das dann gerade irgendwo in der gleichen Zeit stattfindet, dann ist es dann gleich mal ein Tag pro Woche.
Ja.
Dafür gibt es wieder Monate, wo ausser gerade Sitzungen nichts sind. Also es verteilt sich dann schon noch. Und ich habe es auch ein bisschen im Griff, in dem, dass ich sage, da soll ein Vizepräsident gehen oder da gehe ich selber oder soll der Direktor gehen. Da sind wir eigentlich auch ein gutes Team. Dort ist mir auch wichtig, dass die Leute auch gehen. Ich habe 2 Vizepräsidenten, die ich durchaus beten kann, wenn es irgendein Interview oder ein Podiumsspruch gibt, wo ich nicht gehen kann. Los, könntest du gehen bitte? Und dann klappt das.
Ja.
Also dort ist eigentlich die Abstützung auf coole Kollegen, die kompetent auch können eben mich ersetzen, wichtig. Weil eigentlich ist nur darum, kann ich so vielseitig unterwegs sein, weil ich überall eine Art wie einen guten Backup und vor allem eine gute Geschäftsführung habe.
Ja.
Sonst würde es gar nicht gehen.
Ja. Wie ist eigentlich der Austausch, ich habe schon mehr gefragt, zwischen den unterschiedlichen Handelskammern, also jetzt zum Beispiel in Zürich mit der Karin Lenzlinger, in Basel mit der Elisabeth Schneider.
Wir sind alle 3 in Econiswiss und treffen uns regelmäßig. Das ist einfach noch spannend. Das sind 3 Frauen aus der Wirtschaft, aus relativ wirtschaftsstarken Kantonen, also der Region. Das ist noch spannend. Das sind alles 3 Frauen.
Ja.
Das ist interessant. Wir sind alle 3 Mitglied vom Vorstand von Econiswiss.
Ja.
Da sehen wir uns regelmäßig.
Ja. Und die Elisabeth Schneider ist nicht Direktorin, sie ist auch Präsidentin.
Wir sind alle 3 Präsidenten.
Ja. Ja, und Zürich ist ja bis vor kurzem Regine Salter.
Ja, genau.
Ja. Und mit Bern, wie ist der Kontakt? Ich komme halt aus dem Kanton Bern mit der Radi Haas, glaube ich.
Den kenne ich nicht.
Jetzt, Bern heisst ja der Verein anders, ist schon spannend.
Handels- und Industrieverein. Sie heißen irgendwie anders, gell?
Ja, genau. Ja.
Es hätte Herr Rohrbach gehabt, eventuell.
Das weiss ich nicht.
Den habe ich eventuell gekannt. Aber sonst in Bern habe ich nicht masslos mit Solothurn noch einer, aber sonst nicht.
Das ist eben noch spannend, der Name zu Bern ist sehr ungünstig, da diskutiere ich immer wieder, wie das HIV heisst, Handels- und Industrieverein. Alle anderen heissen jetzt Zürich.
Industrie und Handel.
Genau.
IHK heissen wir. Also alle haben IHK.
Ja, und Handelskammer ist in meinem Namen und das Bern irgendwie nicht.
Chamber of Commerce ist auch
genau,
wir haben das auch im internationalen Vergleich, ist das dann ja gut.
Ja, definitiv, ja. Ja, sie diskutieren das, glaube ich, in Bern noch immer wieder, ob sie den Namen mal ändern würden.
Aber ist halt sicher Tradition.
Ja, ich glaube es. Ja. Du hörst auf, das haben wir schon besprochen, hörst du auf dem Höhepunkt auf?
Das müssen andere beurteilen. Ich habe einfach, ich habe ja nicht jahrzehntelang geplant, jetzt zu hören. Mhm. Ich kann mein Umfeld nicht beeinflussen. Ich kann einfach meinen Job möglichst gut machen mit meinem Team zusammen. Das habe ich auch gemacht. Und das würde ich auch in Zukunft versuchen. Ich habe nicht irgendwie geplant, ich habe ja nicht 5 Jahre lang geplant, jetzt zu hören.
Klar,
ja. die Planung ist dann abhängig von dieser Möglichkeit, Verwaltungsratspräsident zu werden. Das weiß ich noch nicht ewig.
Mhm.
Also insofern ist es ein gewisser Teil Zufall und ein gewisser Teil. Also Plan ist eigentlich verkehrt.
Ja.
Also Höhepunkt mit anderen Beurteilen. Ja. Das wird die Historie dann zeigen.
Das ist fast die Antwort, die ich erwartet habe.
Ja,
ja, ich sage ja viel mehr, dass es ja auch korrekt ist grundsätzlich. Ja, es müssen ja am Schluss andere beurteilen, was man geleistet hat, was haben wir ja darum. Ja. Ja. Der Zeno Staub bei Fontobel, der 22 Jahre bei Fontobel verbracht, das ist sehr lange in eurer Branche. Der Matthias Reinhardt beim VZ war irgendwie 30 Jahre da, bevor das Präsidium jetzt macht. Oder nur noch das Präsidium. Das ist einfach mal außerordentlich. Der Zeno Staub macht jetzt ein Jahr Pause, bevor er in den Verwaltungsrat eintritt. Was war bei euch die Überlegung, dass ihr das nicht macht und du direkt in den Verwaltungsrat gehst?
Erstens, weil eine Kollegin zurückgetreten ist und ich Ersatz von ihr dürfte sein. Und zweitens, weil es rein von der Kontinuität, auch vom Know-how her, ist eigentlich ja durchaus richtig, dass ich, also es spielt ja eigentlich, spricht nichts dagegen und Cooling-off muss ich ja trotzdem machen. Ich denke ja dann, also kein Ausschussleiter nehme ich an, oder einfach sicher nicht operativ tätig sein. Also es ist sicher nicht gerade ein Fullstart, sondern einfach es weiterhin dabei bleiben und Informationen haben. Mhm. Aber es ist sicher nicht ein lückenloser Übergang, aber es ist jetzt nicht gerade wahnsinnig anstrengend, weil ich darf ja eigentlich gar nicht viel machen.
Ja,
am Anfang. Ich darf nur ein normales Mitglied sein. Insofern darf ich eine Pause machen und umeinander reisen. Was ich ja eigentlich, weil ich ja Präsidentin von Finnstar bin, sowieso nicht gemacht hätte. Oder eben, weil ich ja Handelskammerpräsident bin und wir haben gerade Jubiläumsjahr, hätte ich es auch nicht gemacht.
Also
ich habe jetzt, vielleicht, wenn ich es wirklich geplant hätte, hätte ich müssen sagen, ich kann ja ein halbes Jahr Pause machen. Aber wir haben so viel schon los oder schon geplant, dass ich das eigentlich wegen meinem sonstigen Mandat gar nicht machen. Klar. Ich werde jetzt nicht im Jubiläumsjahr vor Handelskammer plötzlich sagen, tschüss zusammen, jetzt könnt ihr glaub, warten, bis ich wiederkomme, das wäre ja auch blöd.
Ja, die Begründung macht Sinn, ja. Im Hinblick auf die neue Person, die ihr als CEO rekrutiert, ist mir das auf dem Herrenweg durch den Kopf gegangen, wo ich immer so Löhne verglichen von CEO-Positionen von Banken. Und dann habe ich mich gefragt, es ist, je nachdem, wie man die fragt, eine spezielle Frage natürlich. Aber habt ihr das Gefühl, ihr zahlt zu wenig der CEO-Position von eurer Bank? Oder ist es noch zeitgemäß?
Es ist ja jedem freiwillig überlassen, bei uns zu arbeiten oder nicht. Also wenn es dieser Person nicht gefällt, kann sie gerne jemand anders haben.
Mhm.
Und es hat einmal mein Vorgänger CEO gesagt, wenn der Lohn vergleicht mit all dem Lohn, den unsere Kunden haben, dann ist es wirklich genug und viel.
Ja,
also es kommt immer mit der Relation und vielleicht eben mit dem Verhältnis darauf ab. Mit vielen anderen Leuten verdienen viel weniger.
Ja.
Und vielleicht verdienst du noch immer viel mehr. Dann entscheide dich und geh.
Mhm.
Und sonst hast du das, was du hast, eine coole Aufgabe. Ein Lohngefüge, das passt und nicht ausartet, das durchaus gut zahlt. Aber vielleicht gibt es irgendeinen, der mehr zahlt. Da ist vielleicht weniger Freiraum.
Mhm.
Also selber entscheiden, ob es einem passt. Für mich ist es immer gut gewesen, sonst hätte ich etwas müssen ändern.
Ja. Also verstehe mich nicht falsch. Ich sehe deine Begründung.
Aber eben darum, es ist möglich, dass man noch jemand anders
mitgeht. Nein, es ist mehr die Diskussion kommt ja also bei CS oder was auch immer, es ist immer die Argumentation, wir wollen die besten Leute haben.
Ich finde ich jetzt ja nicht, dass das so ist. Weil am Schluss
muss
ich ja motivierte
Leute
haben.
Genau,
und darum finde ich den Freiraum und das Team und die Möglichkeiten machen es ja wirklich auch aus. Beziehungsweise das macht es für mich aus. Und das andere ist, wenn du irgendwie so einen Druck unterlegen tust, immer mehr und immer mehr und alle gehen das vor und ja, und dann verdienst du halt vielleicht mal mehr, aber vielleicht gehst du dann mental kaputt oder sonst irgendwie musst du dich verbiegen.
Yeah.
Und so muss es halt schon auch zur Kultur passen. Ich glaube aber, das ist ein Wert, der in Zukunft mehr gewichtet wird, oder jetzt auch bei den Jungen schon, dass man eben weiss, warum schafft man, für wer schafft, und macht Sinn zu arbeiten und nicht nur ist der höchste Lohn. Ich glaube, das ist so langsam ein bisschen vorbei.
Also ich glaube, der Junge wird es wieder wichtiger, ja, wie du sagst.
Wert, warum du es schaffst, ja, wie die Firma sich positioniert.
Sinnfrage, ja, genau.
Und das ist, glaube ich, viel, also viel wichtiger als das pure Geld.
Mhm. Ja. Ja. Ja, es ist eine spannende Diskussion. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ja, ich glaube auch, ja. No.
Und ich bin immer noch der Meinung, am Schluss ist ein Banker, wenn er nicht gerade ein Private Banker ist, mit vollständiger Haftung, sind wir angestellte Mitarbeiter, die Geld von fremden Leuten verwalten. Also gibt es ja eigentlich keinen Grund, dass wir da exorbitant abkassieren. Ja. Es ist ja nicht einmal unser eigenes Unternehmen. Und darum finde ich einen moderaten, guten Lohn haben wir sicher, wir alle. Und dann ist es auch fair.
Mhm. Gibt es die Privatbanken, so wie du ansprichst, überhaupt
das
noch
hat
wirklich?
Es gibt auch einzelne jetzt noch.
Ganz, ganz wenig.
Ich glaube, es hat noch ein paar wenige.
Ja. Ich glaube, immer weniger. Aussterbende Spezies. Ja, genau. Ja. Die Hypothekarbank Lenzburg, um die mal so in einen gewissen Kontext zu setzen, was macht die genau?
Wie es der Name sagt, sehr viele Hypotheken finanzieren. Grossmehrheitlich im Kanton Aargau. Mhm. Wir sind aber auch eine KMU-Bank. Wir haben sehr viele KMU-Kunden, wo wir dann grundfondeckte Kredite meistens geben. Also wir haben schon sehr viele Kredite, die wir gerne sind, grundfondeckt. Und eben sehr viel ist privates Wohneigentum. Aber wir sind auch ein Börse, wir sind auch ein Member von der Börse. Also wir machen ein Vermögensverwaltungsgeschäft, wir haben einen eigenen Börsenhandel, wir haben den Wiesenhandel. Eigentlich sind wir eine Bank, die quasi alles anbieten kann, aber halt nicht eine typische Privatbank, trotzdem, dass wir reiche Kunden haben, sage ich immer. Aber wir haben halt eine andere Kultur oder einen anderen Stil. Aber eigentlich sind wir eine sehr umfassende Bank mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot. Darum können wir eben auch unsere Produkte über Fintech-Kanäle verkaufen, weil wir sehr viele Varianten haben.
Mhm. Ja. Ja, ja. Wie...
Wir haben so eine Multi-Brand-Strategie. Wir haben HBL Asset Management. Das sind die, die dann eben Assets under Management eigentlich als Ziel haben. Dann haben wir Hypothekarbank Lenzburg, ist eigentlich der klassische Kanal für KMUs und für Wohnbauhypotheken. Dann haben wir Finsta, das ist die Software. Das ist eigentlich der dritte Standbein, den wir haben. Wo durchaus wir unterdessen ein Rechenzentrum haben, wo ich glaube, über 10 Banken sind schon dabei, wo wir die Software für sie betreiben und so. Das ist ja eigentlich auch etwas, was ein bisschen aussergewöhnlich ist. Und jetzt mit dem Embedded Finance Teil der Marke HBL Solution machen wir jetzt ja Embedded Finance und das ganze Fintech-Geschäft. Und das ist eigentlich auch, als Regionalbank sind wir sehr atypisch unterwegs mit diesen verschiedenen Marken. Weil die meisten Regionalbanken haben keine eigene IT. Die wenigsten Regionalbanken haben, also keine hat HBL Solution mit Embedded Finance. Teil haben wir Vermögensverwaltung geschafft, aber auch nicht alle. Also wir haben eine Vielseitigkeit, die fast keine Regionalbank hat.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist spannend, um das so ein bisschen einzuordnen. Ja. Wie funktioniert das Bankgeschäft ganz grundsätzlich?
Wir leben von einer guten Reputation, kompetenten Mitarbeitern, einer guten Marktdurchdringung, in dem, dass wir wissen, was wo passiert. Das ist eigentlich, was eben Regionalbanken ausmacht. Kundennähe, gute Beratung, offene Türen, darum haben wir Schalter. Wir haben Freude, wenn Kunden vorbeikommen. Natürlich sind es für Zahlungen und so digital, aber für das Hypothekargeschäft kommen sie doch noch glücklicherweise einmal vorbei. Wir machen Finanzplanungen, Vorsorgeplanungen, also eigentlich relativ traditionell. Und darum auch sehr, sehr beschränkt eigentlich auf den Kanton Aargau. Etwa eine Finanzierung außerkantonal, aber eigentlich schon grossmehrheitlich im Kanton Aargau. Unser Embedded Finance Geschäft bezieht sich dann auf die ganze Schweiz.
Mhm.
Und das ist vor allem Karten- und Kontogeschäft oder eben externe Vermögensverwalter, die dann da als Mittelding einspringen, oder Neon Invest, wo pure Execution-Only-Handel ist. Also Execution-Only oder Zahlung kannst du gut in der ganzen Schweiz. Aber mit Kundenberater und Beratungskompetenz, wo wir ja als Hypothekarbank auftreten, machen wir mehrheitlich im Kanton Aargau.
Mhm. Und das Finanzplanungsgeschäft, das du gerade angesprochen hast vorher, kommt das primär vom... Sind die Banken vor allem darauf wegen dem Vollzeitvermögenszentrum? Oder,
ich glaube, nein, dass der Sicht aus den Kunden begleitet, dass man eben mit dem Kunden, wenn es dann darum geht, was für eine Hypothek, wie hoch soll sie sein, oder wenn er recht in 55, 60 geht, um eben mit dem Planen, was es bedeutet, wenn er in die Hypothek nicht zurückzahlt und gleich noch einen Umbau muss machen. Es ist, glaube ich, einfach eine seriöse Beratung bedingt auch den Aspekt. Und darum sind wir in dem Geschäftsgebiet tätig. Oder auch der Bereich für Willensvollstreckermandat ist rein ein Teil vom Vertrauen in uns als Vermögensverwalter, als Bank, dass uns die Kunden dann das auch gerne geben, weil sie eine gute Beziehung zu uns haben.
Mhm. Aber ja, ja. Ihr seid ja unter anderem, das ist schon ein Anspruch, bekannt für eure Fintech-Kooperationen. Was heisst Fintech eigentlich ganz genau?
Kombination zwischen Technologie und Finanzprodukten, darum ist es ja offen und darum darf der Begriff ja auch irgendwo jeder für sich nehmen. Darum sagt ja wahrscheinlich jeder Softwarehersteller, das heißt jetzt gerade das Fintech. Mhm. Aber von der Meinung her meint man meistens, dass ein Startup Fintech ist, also dass es irgendetwas Cooles, Neues ist. Aber die Eigenheit Fintech ist meistens Technologie viel konzentrierter oder fokussierter oder vor allem Kundenfreundlichkeit oder das Preismodell ist meistens, dass sie sich meistens nur auf ein Produkt fokussieren, ist schlanker und günstiger meistens und vielleicht mit mehr Usability, Flair an den Kunden gebracht. Weil Banken sind ja sehr umfassend im Dienstleistungsangebot und verpacken das dann vielleicht manchmal auch komplizierter wie ein Fintech, der vor allem Kontokarten hat. Also du kannst es ja auch einfacher verpacken, wenn du nur eine Produktgattung hast. Mhm. Und wir Banken, die sehr viel haben, das E-Banking von einer Bank ist wahrscheinlich komplexer, wie jetzt gerade eine Fintech-App, weil die Fintech-App einfach nur ein gewisses Bedürfnis abdeckt. Mhm. Aber Fintech als solches ist eine Verbindung zwischen Finance und Technology.
Ja. Und du hast gesagt, in einem anderen Interview, die Firmen kommen meistens zu euch und brauchen ein bestehendes Produkt, das ihr schon habt. Und wenn nicht etwas ganz Neues, also oftmals ist es etwas, was es schon gibt, neu verpackt. Mhm. Aber es ist eigentlich gar keine Innovation meistens.
Die Innovation, glaube ich, ist, wie man es dem Kunden präsentiert, wie sie es vermarktet, wie sie es bepreisen und wie sie es präsentieren.
Okay.
Das ist ihr Erfolg, was ausmacht.
Ja.
Das Produkt in sich ist nicht, also was ist das schon, das Bankprodukt? Das Bankprodukt ist meistens ein Saldo, das negativ positiv ist, wo du Zinsen bekommst oder zahlst und noch ein bisschen Gebühren. Für mich ist eigentlich ein Bilanzprodukt selten.
Ja.
Sonst bist du im Anlagegeschäft. Aber ich meine, es ist nicht ein pures Bankprodukt ist nicht so komplex, da was wir daraus machen, oder Zusatzdienstleistung oder Beratungsdienstleistung, das macht sie dann am Schluss aus. Also verpacken wir ja, wir alle Banken, auch unsere Originalbasisprodukte verpacken wir irgendwie. Und genau das machen sie auch, einfach verbunden mit Technologie und sehr viel Usability und sicher achten auf den Kundenwunsch. Sie sind sicher ganz nahe am Kunden, was will der Kunde gerne, dann machen sie genau das. Mhm.
Welche Innovationen braucht es im Fintech-Bereich noch?
Ich glaube, es geht alles richtig. Schlanke, elegante, geschwinde Lösungen, eben so wie wenn jetzt, also da, wo wir uns von einem normalen iPhone gewöhnt sind, dass alles so richtig integriert mit sehr einfachen Mitteln geht. Und dann eben die Verschiebung von der Zahlungsströme, dass man mit Embedded Finance viel näher auch noch gerade an den Ort kommen, wo man zahlen soll. Ich glaube, dort gehen schon viel vom Retail-Geschäft geht. Ist ja heute schon auf der Karte. Mhm. Und sobald das, und das siehst du bei Twin, sobald das Konto kannst hinterlegen, dann du das Konto hinterlegen, dann ist das jetzt, wo, jetzt gehen wir ja in der Schweiz Richtung Instant Payment, dann ist das Konto Instant, das ist eigentlich wie eine Sofortzahlung. Und sobald das wirklich im Daily Business integriert wird, glaube ich, jetzt neue Geschäftsmodelle auf dem basieren, das Zahlungsströme sofort definitiv gebucht sind.
Ja.
Und dann ist es ja gut, wenn das gerade dort ist und den Zahlungsstrom brauchst. Ja. Dort, glaube ich, wird es sich schon noch die eine oder andere Innovation im Prozess geben, wahrscheinlich.
Genau, ja, eine Innovation, die sich global abdeckt, ist Twint. Aber so wie ich es verstehe, läuft es ja jetzt, glaube ich, Transaktion später und verschoben ab und nicht dann, wenn man es auf dem Handy sieht. Mhm. Wie die Innovation in Wend kommt, dass es eine Transaktion sofort abläuft.
Das macht Instant Payment.
Genau.
Das ist jetzt in der Schweiz am Einführen. Ja. Die ersten Banken haben angefangen. Wir gehören zu einer von diesen ersten Banken. Dann ist die Idee, dass du innerhalb von 10 Sekunden das verbucht hast.
Ja, genau.
Und dann ist es wirklich schnell.
Ja.
7 mal 24, 365 Tage.
Ja. Und wie macht ihr das?
Wir haben bei unserem System schon immer sofort gebucht. Weil Neon, wo sie angefangen haben auch Instant wollen. Und so haben wir eigentlich Instant in unserem System immer schon können. Das Einzige, was wir jetzt nicht mehr machen, ist Instant zu anderen Banken. Aber wir sind schon relativ nahe gewesen.
Haben die anderen Banken die Schnittstellen aktuell oder noch nicht wirklich.
Nicht alle, und sie müssen das sehr planen, und nicht alle Software sind gleich einfach zum Anpassen. Mhm. Warum ist es... Regeln, nur, du musst glaub, nur instant empfangen und nicht unbedingt instant senden, so viel mehr.
Ja. Und warum habt ihr das so früh schon gehabt? Also seid ihr einfach absolute Pioniere? Oder?
Wir haben unser System, das wir anfangen zu entwickeln, haben wir erst im Jahr 2000 angefangen zu entwickeln. Mhm. Und alle anderen haben ihre geistigen Väter im letzten Jahr 1000 gehabt. Und darum haben wir eigentlich da schon gedacht, dass wir die leidige Batch-Job-Verarbeitung, die wir früher gemacht haben, eigentlich gar nicht haben wollen machen. Und eben auch gar nicht so eingeführt haben. Darum haben wir das Problem gar nicht mehr gehabt. Okay. Weil wir immer gerade alles gerechnet haben. Wir haben immer gerade gebucht, immer gerade Belege erstellt, immer gerade hochgerechnet auf den ersten Abschluss. Darum haben wir die grossen, wahnsinnigen Batch-Verarbeitungen. Tagesende haben wir gar nicht mehr gehabt. Und das macht es jetzt auch viel einfacher. Mhm. Es kann nicht so konzipiert sein, dass wir lange Tagesende machen.
Ja. Wie siehst du die Entwicklung im Kryptobereich? Jetzt ist ja das SEC-Approval für den Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock und allen anderen, die da etwas eingereicht haben. Wie siehst du die Entwicklung dort?
Das eine ist für mich ist es eine Frage von der... Das eine ist eine Art, wenn eine Währung mit einem Währungsrisiko und eine Opportunität, wenn du eine fremde Währung brauchst, was kannst du mit ihr zahlen? Mhm. Und solange du irgendetwas Sinnvolles damit kannst zahlen und das Währungsrisiko gegen Schweizer Franken trägst, dann ist ja dein Entscheid, ob du jetzt Bitcoin oder Euro hast. Das ist einfach das Währungsrisiko. Und wenn du jemand damit kannst zahlen und es dir das wert ist, dann feel free. Das andere ist die neue Anlagekategorie, ob du jetzt eben ETF mit Bitcoin oder Kryptowährungen in dein Anlageportfolio nimmst, dann ist eine Diversifikation, wo du dann halt je nachdem mehr oder weniger Rendite kriegst. Aber es ist eigentlich eine Frage für Diversifikation von deinem Anlageportfolio. Und das ist ja wieder jedem selber übernommen, was für Risiken er erfährt. Für mich ist eigentlich der ganze Digital Asset-Teil spannend. Erstens wegen der Technologie von der Blockchain und des Smart Contracts. Das finde ich spannend, weil mit Smart Contract, glaube ich, könnten wir auch Hypotheken oder irgendetwas abschliessen. Also finde ich einfach die Technologie von Smart Contract spannend. Unabhängig von der Währung oder eigentlich vom Currency-Teil, speziell von Bitcoin. Oder dann eben der Digital Asset-Teil, wo du anstelle von Aktien, dass wir eben Aktien nicht als Bucheffekte rausgeben, sondern als digitales Wertrecht, das das Gesetz zulässt, dann könnten wir Kapitalerhöhungen oder Aktien rausgeben auf der Blockchain. Und das macht es effizienter, weil Technologie einfach effizienter ist. Und dann kommt eben dazu, wenn die Nationalbank der Schweizer Franken als digitale Schweizer Banken ausgeben, die sie jetzt am Testen sind, dann können wir eben Kauf, also Lieferung gegen Zahlung, auf der Blockchain abwickeln. Und dann haben wir kein Gegenparteienrisiko. Und die Transaktion ist wirklich T+0. Nicht Zeit verschoben oder Kanal verschoben, nicht über Börse handeln wir den Titel und asynchron über SIG tun wir dann zeitverzögerte Zahlung auslösen. Kannst wirklich auf der Blockchain Lieferung gegen Zahlung, T+0, sofort. Mhm. Das finde ich eigentlich spannend an der Technologie. Und darum dürfen wir auch, oder haben wir glücklich dürfen an Helvetia 2 und 3 mittesten. Mit der Nationalbank und ein paar anderen Banken, die dann eben die Zahlungsströme ganz im Normalen eigentlich dann testen, was es heisst, wenn die Nationalbank jetzt digitale Schweizer Franken rausgibt, also Wholesale, CDBC, nicht Retail, und dann die Banken unter sich viel, viel schneller können Transaktionen machen. Das können wir auch grenzüberschreiten, dann ist das Gegenparteienrisiko ist nicht. Und das finde ich schon noch spannend. Mhm. Diese Art finde ich spannend, weniger ein bisschen Bitcoin oder ein Ether oder irgendwo Neumann ist das einfach ein Währungsrisiko für mich. Aber einfach die ganze Technologie hinsichtlich der Möglichkeiten, Aktien oder Bonds oder irgendetwas auf Digital Asset Technologie, auf Blockchain-Technologie auszugeben, das finde ich spannend.
Wäre es eine Option, irgendwie Hyppie-Aktien so zu handeln?
Wir haben unsere Tochtergesellschaften so ausgestattet, dass Tochtergesellschaften, die als Aktiengesellschaft ausgestaltet sind, dürfen digitalisieren, also dürfen digitale Wertrechte rausgeben, dass wir es dann mit denen üben können, wenn es so weit ist. Mhm. Wenn wir jemals eine Kapitalerhöhung auf Digital Asset machen mit den Hippies, ist nicht ausgeschlossen. Aber im Moment ist nicht gerade das, was wir geplant haben, aber ich weiß. Ist nicht ausgeschlossen. Der wichtige Teil ist, dass wir eine Börse haben, wo wir gehandelt werden. Darum ist es eben wichtig, dass es STX gibt oder dass zum Beispiel auch BX Swiss macht, ja, glaube BX Digital. Also es gibt verschiedene, ich muss ja dann auch Börse zum Handel haben, wenn ich nicht handeln kann, das ist einfach ein bisschen unangenehm. Also da muss die ganze Infrastruktur muss parat stehen. Ich als Bank, wenn ich das würde machen, will ich nicht plötzlich Handelsplattform werden. Also müssen auch Börsen müssen sich weiterentwickeln. Und wenn alles da ist, glaube ich schon, dass sich das System dann in die Richtung entwickelt, wenn es eben schneller und durch das auch sicherer, glaube ich, wird. Es geht einfach länger, als man denkt, weil wir haben ja ein etabliertes, gutes System. Also es muss ja niemals Dringlichkeit in der Schweiz etwas ändern.
Mhm. Ja, wie stellst du selber sicher, dass du auf diesen Themen, die ja sehr, sehr, sehr schnell wieder Veränderungen mit sich bringen, immer an Schur bleibst?
Es ist eine Mischung zwischen jüngeren Mitarbeitern erzählen ja dann davon, oder ja. Vorträge lassen oder Sachen lesen. Es ist eine Mischung von Augen und Ohren offen halten und eben vielleicht mit Studenten mal irgendeine Bachelorarbeit oder mal etwas challengen. So. Es ist eine Mischung von Augen offen haben und Interesse zeigen oder mal etwas ausprobieren. Wir haben ja die Tino Factory, das ist eine Tochter von uns und der Berner Kantonalbank und die probieren wir auch so Geschichten aus. Also ja. So einfach mal MVPs machen, mal herausfinden, was das bedeutet. Bitcoin-Automat haben, zeigen, ja, nein. Einfach lernen, ausprobieren, zeigen. Darüber reden. Es ist eine Frage vom Lernprozess.
Du hast es ganz wenig hart, so die Nationalbank zum Beispiel Bitcoin halten?
Wenn sie es als Anlageklasse sinnvoll erachten, soll sie, aber ich glaube nicht, dass sie das tut.
Tut sie ja aktuell, glaube
ich, nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Sie hat eine andere Anlagestrategie.
Ja. Und Kryptowährungen, welche Technologien dahinter findest du persönlich am spannendsten?
Eigentlich der Public Blockchain Teil von Ethereum und allen Abarten, die darauf ein Smart Contract möglich sind, weil es eben public ist. Ja.
Und weniger jetzt Bitcoin, oder?
Das ist mir gerade einfach gleich, weil das ist einfach wenn ich jetzt vielleicht in einem Land bin, wo die eigene Währung mit wert ist und ich jetzt mit Bitcoin würde zahlen, hätte ich wahrscheinlich Bitcoin. Für uns als Schweizer, glaube ich, weil wir kriegen den Lohn in Schweizer Franken, zahlen in Schweizer Franken, dann ist Bitcoin einfach eine Währungsspekulation. Und ich bin weit weg von Spekulieren. Ich schaue ja nicht einmal Börsenkurse grossartig an. Ich bin einfach eher ein Trading-averser Mensch.
Ja, gut, euer Börsenkurs ist ja auch sehr, sehr stabil.
Ja, den weiss ich jetzt vielleicht gerade noch, aber sagen wir mal, andere Titel weiss ich jetzt nicht.
Ja, wer ist im Hauptaktionariat
von euch? Wir haben über 7'500 Aktionäre. Ganz wenig haben eine riesen Anzahl kennen, die mehr bei 3% jetzt ist schon eine Meldegrenze.
Ja.
Also ein paar wenige, die knapp an die 3 herkommen, aber nicht wahnsinnig viel. Und die meisten haben zwischen 1 und 5 Stück. Darum ist auch relativ viel, die in die Generalversammlung kommen und dann dabei sind. Das ist eine wirklich breite Publikumsaktie.
Ja. Was gibt es auch
typische bei Essen? Regionalbank. Meistens Gratin. Nicht mehr so typische Berner Platte, das haben wir mal abgeschafft.
Ja.
Weißt du, ein Aargauerbrot mit Gratin?
Ja, schon gut.
Ja, das ist tipptopp gut.
Du hast dich ja immer mehr für die Produkte interessiert und Technologie dahinter und weniger mehr für das Verkaufsgeschäft. Sollte das mehr Banker so machen, dass sie sich für das Verkauf, für die Technologie hinter dem Produkt und für das Produkt an und für sich würde interessieren, statt ein möglichst guter Verkäufer zu sein?
Also ein Verkäufer schafft ja nie etwas fachlich zu wissen, was er macht. Also insofern, das spricht ja mal gar nicht. Und ich glaube, jüngere Leute sind ja per Definition schon technologisch affiner, weil sie genauso aufwachsen. Also insofern ist ja die Erwartungshaltung von einem Jüngeren, eben jetzt im Sales tätig ist oder irgendwo sonst, ist ja sowieso viel technologieaffiner und viel mehr Verständnis für Technologie. Insofern ist das, glaube ich, sowieso ein Zusammenwachsen. Und darum glaube ich zum Beispiel auch der ganze Teil von Data Analytics oder Data Science, wo man heute ein bisschen gross handelt. Es wird immer mehr Leute geben, die das im Rahmen der Ausbildung lernen, mit Daten umgehen. Bewusster vielleicht mit Daten umgehen, aber auch die Daten im Laufe des Jobs bewusst einsetzen und mit dem können umgehen. Ich glaube, das lernt man mit der Zeit einfach in der Schule schon. Und darum wird man immer ein bisschen technologisch affiner. Ich glaube, es ist einfach ein Werdegang, wo wir alle miteinander machen. Früher ist Technologie eher im Hintergrund gewesen und heute ist sie in deinem Daily Business eingebunden. Darum haben wir auch alle zusammen irgendwie mindestens ein Telefon dabei, ein Mobile-Phone dabei oder ein Laptop oder ein Tablet oder eben auch bei der Beratung. Wir haben so eine Mischung zwischen, dass wir noch Papier einsetzen wegen der Haptik und wegen dem Zeichnen, aber wir tun es auch gerade wieder digitalisieren. Also es ist ja so eine Mischung von Tools, die du einsetzen kannst, wo du einfach das Richtige musst im richtigen Moment haben. Ich glaube, es vermischt sich die Grenzen zwischen Technologie und traditioneller Methode vermischen sich und dann werden die Leute automatisch technologieaffiner, glaube ich. Mhm.
Ja, spannend. Apropos Technologie, was ist Finstar? Ich habe es draussen angeschrieben gesehen vorher.
Finstar ist unsere modulare Core-Bankenlösung, die wir im Einsatz haben und noch für, ich glaube, 12 andere Banken. Das ist so die Basis von dem, dass wir überhaupt Embedded Finance machen können, Basis von dem, dass wir überhaupt die digitale Schweizer Franken brauchen können, weil wir am Schluss den Entscheid, um etwas anzupassen, nicht irgendwie jemanden beantragen, sondern selber können entscheiden, wir wollen das machen. Mhm. Wir sind viel flexibler, aber wir müssen dafür auch die Verantwortung tragen, wenn irgendeine neue aufsichtsrechtliche Anpassung kommt oder eben SIG Instant, dann müssen wir SIG Instant einführen und das umsetzen. Unsere Programmierer müssen das realisieren, wir müssen es testen, wir müssen es einführen. Es ist eine Möglichkeit, Freiraum zu gewinnen, aber es ist einfach Pflichtung, saubere Arbeit, Qualitätsarbeit zum Termin auch liefern, wenn etwas Aufsichtsrechtliches kommt. Mhm. Es ist beides. Es ist eine Verpflichtung, aber auch eine Chance, ein Geschäftsmodell zu verändern. Und wir haben eben die Chance.
Ja. Kommen die 12 Banken zu euch, weil sie das selber ein bisschen verschlafen haben?
Oder? Ja, Banken haben normalerweise... IT ist in den letzten paar Jahrzehnten immer mehr outgesourced worden, die haben die Kompetenz vom Core-Bankensystem gar nicht mehr.
Yeah.
Und darum können sie das auch gar nicht. Wir sind einfach einer von diesen Providern, die das anbietet.
Yeah.
Wir schreiben uns ein bisschen auf die Fahne, dass wir flexibler sind wie andere, weil wir noch ein bisschen mehr Zeit haben für unsere Kunden. Wir haben auch nicht so viel, wir sind wahrscheinlich der kleinste von allen. Aber durch das hoffentlich der flexibelste.
Mm-hmm. Ist das ein Privileg?
Für mich schon, weil das alles, was wir gemacht haben, ist nur möglich, weil wir das haben. Weil wenn wir eine Standardlösung hätten, hätten wir sicher die Anpassungen leisten können. Oder die Anpassungen wären nicht in dieser Flexibilität gemacht worden, weil am Schluss die Community oder die Firma sagt, ja, wenn es keinen Standard hat, machen wir es nicht. Weil wir haben angefangen, wo es noch keine Standards gibt, im Bewusstsein, dass der Standard erst kommt und wir es dann wieder mit anpassen. Das machen Standard-Software-Anbieter warten auf einen Standard.
Ja, spannend.
Und wir haben das Geschäftsmodell können flexibel gestalten. Wir haben aber selber müssen abpacken. Aber das macht es eben interessant. Ja.
Wie unterscheidet sich eine kleine Bank wie jetzt deine von einer grösseren Bank, wie eine UBS oder früher CS? Ist das primär irgendwie nur das Investmentbanking, mehr Eigenkapital, geht es weniger schnell Konkurs?
Also oder? Ich glaube, von einer ganz grossen unterscheiden wir uns in der Kultur. Wir unterscheiden uns in den Prozesslaufzeiten, wie das durchgeht. Und sicher haben wir kein Investmentbanking, also dort unterscheiden wir uns 100%. Jetzt für einen normalen Kunden unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht masslos von einer Grossbank, weil es am Schluss macht aber eine Grossbank einfach eine Hypothek und die Regeln und Gesetze gelten auch für eine Grossbank wie für uns auch. Also ist eigentlich die Unterscheidung eher Kultur, Personen, die Art und Weise, wie wir das Geschäft machen, Durchlaufzeiten, der persönliche Kontakt. Und jetzt eben im Gegensatz zu anderen Regionalbanken ist sicher unsere Fähigkeit, Technologie als Kompetenz einzubringen und eben flexibler anzupassen. Und sie müssen vielleicht eher warten. Das kannst du jetzt im Gegensatz zu UBS wieder nicht Geld machen, weil die machen das auch selber. Mhm. Also insofern ist es ein Unterschied. Ich glaube, bei uns ist immer eine Frage von der Kombination, wenn wir etwas, weil wir kleiner sind, besser können kombinieren oder schneller können am Markt bringen, wenn wir wollen. Ich glaube, uns ist Flexibilität, ich glaube, dasjenige, was es differenziert.
Ja. Ja, weil du UBS hast aber gesagt, die macht das auch selber. Das ist ja, die meisten beziehen das so, oder viele beziehen das so von UBS, die Produkte. Und weil das kann ja, glaube ich, sonst gar nicht mehr
abwickeln. Machen wir auch teilweise. Also ja. wir sind durchaus auch Kunden von UBS oder auch von ZKB oder so. Aber eben, wir tun durchaus Bankprodukte mit anderen gestalten. Es ist nicht so, dass wir alles selber machen. Aber wir haben mindestens den Freiraum, auch technologisch Entscheidungen zu treffen und eben uns gegen Parteien auszusuchen, wie wir zusammen schon.
Als Privatperson würde mir vielleicht teilweise, was kostet das Konto dort, was kostet das Konto da?
Das muss ja vergleichbar sein.
Vergleicht das ein bisschen und schaut dann, was ist je nachdem am günstigsten, was ist mir am sympathischsten und wählt das als Lösung. Jetzt das alles mal ein bisschen einordnen. Jetzt gibt es nur noch eine Grossbank, die UBS, und dann gibt es Kantonalbanken, es gibt irgendwie noch die Valiant, es gibt Regionalbanken. Wie kann man das so also einordnen? Und zahlenmässig, also wie viel gibt es 1000 Banken, gibt es 10'000 Banken, wie viele Banken haben eine Banklizenz vor FINMA?
Ich weiss nicht auswendig, wie Statistik aussieht. Es gibt, glaube ich, rund 58 Regionalbanken, irgendwie so etwas.
Ja.
Das muss, ich bin nicht ganz sicher, wie viel. Also sicher nicht mehr wie 60, glaube ich.
Ja.
Und die anderen Banken, Privatbanken, das sonst weiss ich nicht. Ich weiss nicht, wie viel Statistik auswendig.
Ja.
Aber das Einzige ist ja, solange auch kleine Banken haben ihre Kundschaft und ihre Kundenbeziehung. Und Produkte müssen vergleichbar sein, Preise müssen vergleichbar sein. Das ist nicht exorbitant teuer sein, weil das hat auch niemand Lust zu zahlen.
Genau.
Aber man muss auch nicht unbedingt der billigste sein, weil du musst einfach einen guten Job machen und Vertrauen in die Leute haben. Also deine Kunden müssen Vertrauen in deine Leute haben und einen fairen Preis. Und ich glaube, dann sind sie ja bereit, für einen fairen Preis zu zahlen, für eine gute Dienstleistung.
Ja.
Aber du musst dann halt wirklich eine coole Dienstleistung bringen. Kannst du nicht einfach da und alles klappt nicht, nichts klappt und teuer ist es auch noch. Dann bist du wahrscheinlich der Kunde los. Ja. Aber das ist ja niemandem sein Ziel.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, es schätzt sich schon viele Kunden, die Nähe, das können überblicken, was ist für ein Businessmodell, was sind das? Das ist meine Bank, die sieht so und so aus. Ein grosses Konstrukt wie eine CS oder UBS, das wissen jetzt die Leute, können sie nicht überblicken. Und darum gibt es ja auch Raum für Regional- und Kantonalbanken.
Mhm. Wär's eine Idee, wenn du aufhörst, hier die Bodenhaftung von einer Regionalbank bei UBS im Verwaltungsrat einzubringen?
Ich glaube, die würden mich ja nicht einmal fragen. Ich bin so anders. Ich weiß nicht.
Ja, das ist schon
ich glaube nicht, dass ich bloß die Idee kommt, dass ich das
im Vorgespräch angedeutet. Aber eine Idee wäre es ja vielleicht.
Aber du musst immer alles zusammenpassen. Ich bin viel zu unkonventionell, glaube ich.
Hey, ja, ja. Nicht ganz ernst gemeint, aber fühlt man sich als Bankdirektorin manchmal ein bisschen wie bei Dagobert?
Ich nicht. Eigentlich nicht. Also wie der Dagobert Duck?
Genau, ja. Wo immer in seinem Tresor ist, gehen baden.
Ich habe nur einmal, ist mir das in den Sinn gekommen, aber nicht vom Baden her, sondern wo mein Neffe, der noch ganz klein war, hat er unbedingt auf die Bank kommen. Was ist denn schon eine Bank für einen kleinen Bub? Und dann dachte ich, was zeigst du noch für eine Bank? Wir sitzen alle in meinem Büro und schauen in den Bildschirm, das ist ein bisschen unspektakulär. Und dann habe ich wirklich den Kollegen vom Tresorier, den wir haben, habe ich gefragt, ob es auch möglich sei, dass der mal unseren Banktresor anschauen darf. Dann hat er eine Ausnahme gemacht und ich habe wirklich mit ihm dürfen. Er ist dann mitgehen, den Banktresor anschauen. Und er war wirklich noch ein kleiner Bub. Dann ist er wieder zurückgekommen und hat gesagt, was hast du jetzt gesehen? Schreib es auf. Dann hat er mir einen ganz langen Wort, er hat noch nicht richtig können schreiben, hat er irgendwie hingeschrieben. 1 Million Schweizer Franken, also in Schweizerdeutsch dann.
Ja.
Ich war so beeindruckt von dem Geld, das dort liegt, wo man nur ein Spiegel war, dass er das aufgeschrieben hat. Und mir ist eigentlich immer das Wort, das er aufgeschrieben hat, geblieben.
Ja.
Weil er also so in seiner kraxeligen Schrift hat er endlos hat er geschrieben, was er gesehen hat. Dann konnte ich es gar nicht können lesen. Und dann hat er geschrieben, 1 Million.
Ach,
das hat mich eigentlich immer gedacht, der hat jetzt 1 Million gesehen. Dort hat es mich eigentlich als erstes so erinnert. Oder nicht, das ist mir eigentlich geblieben, aber es ist eigentlich auch das Gefühl nicht.
Mhm. Wie viel hält man da als Bank im Tresor?
Das weiß ich nicht.
Ja.
Das bin ich zu weit weg.
Einfach nur
das
für...
Das weiß ich echt nicht. Ich habe weder das Gefühl noch eine Zahl, die verbindlich ist.
Ja, aber das ist das andere, was du hast angesprochen, es ist schon so ein bisschen, was ist eine Bank, wenn man wie in dem Alter, wo du hast gesagt, in die erste Klasse kommt oder so,
Früher hast du noch das Alter anschauen, oder? Und früher haben wir noch Sachen verpackt, das haben wir alles auch gesagt.
Genau.
Das Alter hast du auch fast nicht mehr.
Ja.
Bei uns kannst du mindestens noch Geldzählen schauen. Aber kannst nicht mehr viel schauen in ihrer Bank.
Ja, und das ist so abstrakt und überhaupt nicht, wie man sich das eben darum um meine Frage.
Ja, und das Bankprodukt kannst du eigentlich nicht anhängen, oder?
Genau.
Du kaufst gerade ein Goldfreundchen.
Ja. Und ist es wirklich wie bei Dagobert, wo ein ganzer riesen Tresor und
das
ist
das Geld also noch nicht von gefunden. Bank
und, ja, würdest du mir sagen, falls du ihn noch siehst, oder?
Dann würde ich dir auch
lieben. Ja, das ist nett.
Aber ich habe schon mal gelernt, dass Geld stinkt.
Ja.
Wir hatten mal eine Ausstellung gehabt, in Lenzburg, die über Geld war und dort haben wir ganz viele Fäuferli gehabt und ich habe denen geholfen oder dürfen helfen, Fäuferli auspacken und dann wieder Fäuferli einpacken. Dann weisst du, dass Geld stinkt.
Und vor allem, wenn man sich, das ist ja nicht das Hygienischste,
nein,
darum ist die Kinder ganz angenehm. Cool. Ja. direkt ja, glaub, oder du hast glaub, mal in einem Interview gesagt, der Kontakt mit dem Kunden wird relevant bleiben. Bei Valiant zum Beispiel, wenn man da das Konto machen kann, und also, da kommt man an einen Schalter und hockt sich vor einem Laptop, also vor einem Bildschirm, und eröffnet da selber sein Konto. Wird das bei euch irgendwann sein? Oder?
Also solange sie mich fragen, würde ich Nein sagen. Weil ich bin der Meinung, wenn du es digital eröffnest, kannst du auch daheim bleiben.
Genau, ja.
Also ich finde jetzt, wenn du schon die Mühe nimmst, in die Bank jetzt kommen, finde ich, wäre schön, es wäre jemand dort, weil sonst musst du ja nicht kommen. Genau. Darum sage ich immer, solange die Kunden bei uns noch in die Bank kommen, dann hat es einen Schalter und Menschen.
Ja.
Weil sonst brauche ich keine Schalterhalle mehr. Und um ein digitales Konto eröffnen, das werde ich ja wirklich von daheim aus machen. Oder von mir aus, wenn ich unterwegs bin, schon gleich wo. Aber wegen dem werde ich nicht in die Bank kommen, echt nicht. Das finde ich wirklich eigentlich nicht die Idee. Also das finde ich nicht gut. Darum finde ich, solange Leute noch wenn Menschen sehen, dann sollen sie Menschen treffen. Und dann sollen Menschen nicht dürfen Menschen beraten. Und solange sie den Kontakt mit Menschen suchen, sollen sie auch Menschen eben da haben, wo sie das vertrauen. Und ich finde, wenn es ein komplexes Geschäft ist oder eine Fragestellung, die nicht klar kommt, nicht jeder Mensch befasst sich gerne mit Finanzgeschäften. Und nicht jeder Mensch, egal wie gescheit er ist, hat jetzt wirklich gerne über seine Vorsorge selber gerechnet, sondern will vielleicht mit jemandem darüber reden und sich austauschen. Oder wenn du das erste Mal ein Haus kaufst oder ein Haus baust, dann bist du vielleicht froh, kannst du mit jemandem darüber reden. Nur so, um dich bestätigen, dass es eine coole Sache ist. Ich glaube, es gibt viele so emotionale Momente, wo du das gerne machst, aber nur wegen Zahlungsverkehr oder so musst du jetzt ja auch nicht unbedingt. Das macht ja auch niemand. Dann machst du eben durch, musst du auch digitale Kanäle haben. Oder hast du gerade mal eine spezielle Abklärung, dann bist du vielleicht froh, kannst du vorbeikommen und es erklären.
Ja.
Aber dann bist du vielleicht froh, hast du einen Menschen, der mit dir redet.
Ja, also ich sehe es ähnlich, ja, aber das andere, also es wäre nicht auf das Gleiche gekommen, wie wenn du daheim einloggst.
Ja, aber du bleibst ja lieber daheim.
Genau, ja. Wie wird sich das Bankgeschäft sonst in Zukunft entwickeln, also mal abgesehen von solchen Entwicklungen?
Wahrscheinlich trotzdem immer noch mehr. Also was ich spannend würde finden, ist herauszufinden, wie wir mit Daten umgehen. Ich bin persönlich der Meinung, Daten von mir gehören mir, egal wo sie da gerade sind. Also wenn ich entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Und da könnte wahrscheinlich dann schon noch gewisse Geschäftsmodelle entstehen, indem dass ich mit meinen Daten, dass ich jemandem kann geben zum Auswerten, aber auch wieder mitnehmen kann. Also ich meine, dort ist vielleicht wirklich noch eine Veränderung im Zusammenhang mit Umgang mit Daten, weil wir eben nicht chinesisch sind, wo die haben ganz einen anderen Umgang mit Daten. Ich glaube, bei uns ist der Umgang mit Daten anders.
Mhm.
Und so glaube ich wirklich jetzt eher noch ein bewussteres Umgang mit Daten und auch mit Datenauswertungen. Und dann auch mit dem Einsatz von Machine Learning oder künstlicher Intelligenz gibt es mehr Möglichkeiten, wo wir wahrscheinlich im Daily Business werden merken, was das Bankgeschäft verändert. Aber dass wir immer noch wissen, was wir machen, finde ich dann der Challenge. Ist dann noch wichtig, dass du weißt, was mit deinen Daten passiert, wohin gehen sie, wie kann ich sie wieder stoppen.
Mhm.
Aber es wird sicher mehr so unterstützende Tools haben, die mich auf irgendetwas auflöpfen, wenn ich es dann kann beherrschen, oder vielleicht stelle ich am Schluss alles ab und sage, ist mir immer noch am liebsten, komm mit Schalterhalle. Also so glaube ich schon, dass sich's verändert und diese Sachen vielleicht immer automatisch vergehen. Aber das gibt vielleicht auch wieder Gegenbewegung dann.
Mhm. Ja, aber die Flut an Daten, die du ja indirekt ansprichst, ist ja extrem.
Ja, also, wenn und dort kannst du ja auch verschauen oder verlieren. Oder?
Und ich glaube, der Zugriff auf die Daten ist schon extrem interessant für die einzelnen Player. Halt
eben, aber darum finde ich, Daten von mir gehören mehr und ich möchte wissen, was passiert. Ich möchte es ihnen einfach geben.
Genau. Hast du das Gefühl, da braucht es noch, auch dass man es international kann regulieren kann, braucht es auch mehr Regulationen?
Ich glaube, also in Europa ist eine Datenschutzgesetzgebung und ich glaube, die ist schon gut genug.
Ja.
Sie wird einfach nicht für die ganze Welt gelten, weil jedes Land hat einen anderen Umgang.
Mhm.
Wenn du China bist, hast du ganz einen anderen Umgang mit deinen Daten. Das musst du nicht meinen, sagen. Die Gesetzgebung wird nie gleich sein wie unsere.
Ja. Ja, weil...
Aber sie haben auch ein anderes Verständnis. Die Leute sind sich gewöhnt, dass ihre Daten überall sind. Und sie finden es ja sogar fair, wenn du Penalties gerade oft sozusagen aufgerechnet bekommst und über die Strasse läufst, wenn du nicht solltest. Da sind wir uns nicht gewöhnt.
Ja.
Und werden uns wahrscheinlich nie daran gewöhnen. Aber sie finden das ja eigentlich richtig, weil dann wird der es falsch macht, gestraft. Es ist anders.
Ja, komplett anders.
Eine andere Kultur. Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann.
Ja, ich finde es einfach, die Vorstellung, ob man jetzt, man schenkt ja in Institutionen, wo man sieht, dass irgendwie drin ist, dass in ein Bank-App sonst, wo man das Vertrauen, dass sie sensibel mit diesen Daten umgehen, weil Das meine, also, du weißt ja, wo ist die Person, für was gibt sie das Geld aus, hat sie das Geld im Griff?
Ja, müsste relativ
viel. Ist extrem, ja. Wieder ein bisschen, nicht ganz ernst gemeint die Frage, aber bist du die innovativste Bankmanagerin von der Schweiz?
Das kommt ja vielleicht darauf ab, auf welcher Hierarchiestufe du dann anschaust. Was ich wahrscheinlich bin, ist anders, aber andere haben vielleicht auch andere Aufgaben. Ich glaube, wenn du jetzt Regionalbankchef bist von einer anderen Bank, bist du vielleicht im Kundengeschäft einfach viel besser als ich. Ich finde Kunden interessant zum Gespräch, aber ich rede gerne mit Kunden, ich gehe gerne Kunden besuchen. Ich bin jetzt einfach nicht der beste Verkäufer, ich mache nicht die meisten Abschlüsse. Und andere machen das vielleicht besser, wo sie vielleicht einfach viel, viel besser sind in der Beratung. Also haben die dort vielleicht auch, du kannst auch in einer Beratung innovative Lösungsansätze, zum Beispiel für eine Nachfolgeplanung von einer Firma haben. Also ich glaube, jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Meine hat jetzt halt den Technologietouch dahinter. Und das macht es ein bisschen einzigartig, weil die meisten die Technologiekompetenz ja gar nicht mit der Bank haben. Und darum bin ich vielleicht ein bisschen anders. Aber das heisst nicht, dass andere nicht innovativ sind, einfach um einen anderen Sektor.
Und eine anschließende Frage daran oder ein Thema. Was ist oder was findest du als die grösste unternehmerische Leistung, die du während deiner Karriere beobachtet hast, aber jetzt nicht in Bezug auf deine Bank, sondern einfach so generell? Oder was dich beeindruckt hat?
Und da bin ich nicht so affin. Ich finde verschiedene Sachen. Ein Mitarbeiter hat einmal gesagt, du findest immer alles interessant, was du selber nicht kannst. Das ist vielleicht einer, um mich auszuzeigen. Ich finde jeden interessant, der anders ist als ich. Da will ich kennenlernen, warum es anders ist. Also finde ich wahrscheinlich ganz komische Sachen speziell. Aber sonst...
Das macht es ja spannend. Ja.
Eben, aber nicht irgendetwas Spezielles. Ich dachte, bui, da muss ich jetzt auf einen Sockel
stehen. Nein, nicht so, aber einfach eine unternehmerische Leistung.
Eigentlich finde ich den Thomas Jordan, was er mit der Nationalbank so stetig konstant, wenn er das macht, noch bemerkenswert. Aber sonst eigentlich... mit welcher Überzeugung er das macht, finde ich jetzt noch cool.
Ja. Im Moment wird er ja kritisiert.
Ich weiß, aber am Schluss den Job machen mit dem Druck in dieser Situation, also, finde ich bemerkenswert.
Ja. Wo siehst
du das? Wir sind ja gut durch Corona durchgekommen, wir sind gut durch andere Ups und Downs, wir sind jetzt auch gut durch eigentlich Credit Suisse-Krise durchgekommen, soll niemand sagen, wir sind nicht gut durchgekommen.
Mhm. Ja,
das ist ein wesentlicher Bestandteil, also insofern finde ich jetzt Kritik eigentlich gar nicht
abgebrochen. Ja. Wo siehst du die Lösung wegen dem ganzen Exportgeschäft?
In dem, dass sich wir sind ja sehr abhängig von süddeutschem Raum, also solange sich der Wirtschaftsraum nicht erholt und wir sind auf den Wirtschaftsraum fokussiert, speziell aus dem Aargau, also werden wir unsere Challenges haben. Aber es hat ja sehr viele Unternehmer, die sich schon sehr flexibel gewöhnt sind, sich anzupassen, sie den Geschäftsmodell anpassen. Sie sind dann wirklich innovativ, müssen aber auch auf die Mitarbeiter schauen, auf die Ausbildung schauen und tun sich vielleicht ihre Produktion noch ein bisschen anpassen oder andere Märkte suchen, ist sicher nicht ganz einfach. Also ich glaube, durch das musst du jetzt einfach irgendwie durch. Und die Unternehmer sind sich eigentlich noch relativ gut gewöhnt, glücklicherweise. Aber man sieht schon, dass der Kanton Aargau weniger gute Wirtschaftsprognose hat wie der Rest der Schweiz, weil wir schon sehr exportorientiert sind.
Ja.
Das stimmt schon, aber also es ist nicht despektierlich. Ich meine, das ist eigentlich eine bemerkenswerte unternehmerische Leistung, wie sich kleinere und mittlere Aargauer Unternehmen immer wieder anpassen. Mhm. Egal, wo der Schweizer Euro-Kurs hingeht, egal, was die Wirtschaft in Deutschland macht. Auch wenn sie jetzt unter Druck kommt, irgendwie schaffen sie es immer wieder. Nicht alle, aber viele schaffen es, sich wieder anzupassen, nochmal effizienter zu werden. Vielleicht eine Produktionsstätte halt gleich auf Europa auszulagern oder Osteuropa. Irgendwo, wo die haben wirklich einen Drive, um sich zu verändern. Und das ist schon bemerkenswert.
Ja. Ich habe zwei letzte Themen. Und zum einen... Ich weiss, du bist, glaube ich, relativ, ist noch naheliegend FDP noch. Wie blickst du auf die kommenden Abstimmungen am 3. März? Und was geht dir das in den Kopf?
Ich sage immer, ich bin bürgerlich. He? Ich kann mich auf das einigen. Es ist unterschiedlich, gerade welche Partei jetzt gerade. Darum sage ich, ich bin einfach bürgerlich. Darum bin ich eigentlich auch gerne bei der Handelskammer, weil das ist nicht parteipolitisch, sondern wirtschaftspolitisch. Und wirtschaftspolitisch bin ich Mitte rechts, das stimmt. Und darum ist auf die kommenden Abstimmungen, ich finde die Diskussion, die die junge FDP gebracht hat, dass man das Rentenalter dynamisch anpassen könnte, finde ich grundsätzlich innovativ und darum bin ich dafür, weil ich finde, es geht in die richtige Richtung. Dass wir am Schluss schauen müssen, dass ältere Arbeitskräfte auch noch Jobs bekommen, sind wir auch klar. Also es geht nicht gratis. Aber ich glaube nicht, dass wir immer weniger arbeiten können, wenn wir immer mehr Fachkräfte Probleme haben. Das glaube ich so. Irgendetwas müssen wir ja machen. Sonst geht es nicht. Und gegen die 13. Anfall bin ich dagegen, weil es ein Gießkannenprinzip ist. Ich glaube, es gibt Leute, die gerne 13. Anfall hätten, beziehungsweise brauchten. Aber es hat genauso viel, was sie sicher nicht brauchen. Und die nächsten Generationen, die Jüngeren, haben sicher weniger AHV als wir ever. Und darum finde ich das Gießkannenprinzip nicht gut. Wir sollten denken und schauen, wenn wirklich noch jemand Not am Mann ist oder eine Frau, dass man dann zielgerichtet hilft. Und nicht generell, jetzt können alle 13 über das gar nicht brauchen.
Mhm. Die linke Seite kritisiert ja da immer, es sei ein Strohmann-Argument, weil man sonst immer Steuergeschenke auch allen verteilt.
Ja. Die Statistik, wie viel wer, wie viel Steuern zahlt und nicht, ist immer ein bisschen subjektiv.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass es ein Pseudo-Argument ist, weil es ist, glaube ich, keine Generation so reich wie die jetzt gerade pensioniert worden ist. Und keine kann sich so wahnsinnig leisten, frühzeitig pensioniert zu werden, wie die jetzt dran ist. Also kann ja niemand in der Summe sagen, dass die Generation jetzt, dass die sind dann wirklich goldige Zeiten hinter sich gehabt. Ich glaube, die Jüngeren haben es echt schwerer. Und das heisst nicht, dass jeder auf Rosen gebettet ist, aber die Generation als solches, die jetzt pensioniert wird, hat ein gutes Leben. Und darum finde ich es jetzt differenzierter anschauen.
Mhm.
Und nicht nur, wer hat Steuern zahlt und wer nicht. Steuern zahlen auch nicht. Es gibt viele Unternehmen, die nicht Steuern zahlen, ein paar einzelne zahlen. Auch dort ist es ein bisschen subjektiv. Steuerwettbewerb ist immer spannend. Aber wenn man sieht, wo der Steuerfranken hingeht, dass am Schluss auch ein Mehrwert bietet, ist, glaube ich, das auch noch berechtigt, dass man Steuern zahlt.
Mhm.
Das ist immer ein allgemeiner Mehrwert.
Du bist das Präsidium voraussichtlich übernehmen 2025.
Hoffentlich. Wer
hoffentlich
weiß.
Was hast du sonst noch?
Ich muss jetzt erst mal gewählt werden, nächste GIF, sonst geht dann alles schief.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Was hast du sonst noch vor, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt neu Mitglied vom Verwaltungsrat von der Psychiatrischen Dienst Aargau. Da habe ich gerade heute die erste Sitzung gehabt. Am 23. Dezember bin ich gewählt worden. Also auf jeden Fall, dort bin ich jetzt neu dabei, weil ich finde, die Verbindung von Langlebigkeit, Gesundheit und psychischer Belastung ist auch speziell von Corona. Es ist als Arbeitgeber in der Wirtschaft bist so viel damit taxiert, dass das Leben eben der Mitarbeiter, es wird immer anspruchsvoller, Geschwindigkeit oder immer auf, die Belastung wird immer höher. Also die ganze Psyche ist wahnsinnig wichtig. Und jetzt bei der psychiatrischen Dienst in Aargau, das ist eine sehr grosse Institution, sehr wichtige. Und das kennenlernen, was dann ihre Challenges sind oder wie man am Schluss auch Wirtschaft und Gesundheit kann näher zusammenbringen, finde ich wirklich wichtig. Und ich weiss, dass ich dort zuerst noch sehr viel mehr lernen muss. Aber ich finde es ganz spannend, auch die Verbindung von Wirtschaft und vielleicht ein bisschen Politik können einbringen, auch im Verständnis. Weil es denke ich, mir als Schweizer ein funktionierendes Gesundheitswesen zu haben, das muss doch noch unser Anspruch sein.
Mhm.
Und ein funktionierendes Gesundheitswesen muss auch zahlbar sein. Und darum, an dem arbeiten lohnt sich. Und darum habe ich Freude, dass ich das Mandat bekomme.
Mhm.
Darum finde ich es effektiv wirklich einfach spannend.
Ja.
Und ich kriege dann vielleicht noch das ein oder andere Mandat, das ich dann auch noch machen kann. Und dann bin ich eben so auf strategischem Mandat unterwegs. Aber ja, sicher, ja noch Finstar und Hippie. Und das ist durchaus auch schon eine relativ hohe Auslastung.
Genau, und die Handelskammer.
Genau.
Und was sind Themen bei, das ist ja wie vergleichbar mit der UPD jetzt Bern, nehme ich an, oder das Panda dazu. Was sind da Themen, die da vor allem anstehen, also jetzt in einem Verwaltungsrat, wo man da bespricht?
Von den psychiatrischen Diensten, mhm. Fachkräftemangel,
ja.
Zum Beispiel ganz extrem. Oder ganz, ganz normale Sachen wie Renovation von einem Dach.
Ja.
Oder die verschiedenen Bereiche erzählen, was sie gerade für mhm. persönlich oder einfach die ihre Herausforderungen, wo sie sich positionieren. Ist auch Unternehmenskultur, Strategie entwickelt, Kommunikation von der Strategie, wie nimmst du Leute mit? Das sind eigentlich ganz normale Themen, die sie haben. Das mhm. ist ja noch interessant. Es war nicht völlig anders gewesen.
Mhm.
Und aber sie haben viel mehr. Wir haben mit Zahlen zu tun, digitale Sachen, sie haben mit Menschen zu tun. Das mhm. macht es völlig anders.
Was vielleicht auch noch spannende Brücke ist, ich weiß nicht, ob. Aber wenn man ja finanzielle Probleme hat, kann das teilweise auch zu psychischen führen. Mhm. Und die Brücke, könnte ich mir vorstellen, ist je nachdem auch noch spannend.
Vielleicht auch. Eben, ich glaube, es gibt viel Verbindung zwischen Wirtschaft und eben dem psychologischen Aspekt.
Ja.
Und es ist halt schon, noch sehr viele haben, schämen sich, wenn sie müssen sagen, es geht ihnen nicht gut oder sie müssen zum Psychiater oder zum Psychologen. Und das müsste, glaube ich, in Zukunft viel normaler sein. Oder genauso wie zum Hausarzt gehst, dann ist es vielleicht weniger so ein bisschen ein komischer Touch dazu. Weil ich glaube wirklich, unser Leben ist schneller, ist komplexer. Mit vielen Punkten wie Corona und jetzt Krieg in Europa. Es ist so anders geworden. Und die Leute, die aufwachsen, sind auch anders aufgewachsen. Die Leute, also die Lehrlinge, die während Corona müssen am Schluss eine Prüfung gehen, die sind völlig anders als die, die früher noch können Festchen machen und miteinander lehren oder unterwegs sind. Und es gibt ganz eine andere Generation. Und ich glaube, es lohnt sich schon auch, auf unsere psychische Gesundheit zu schauen.
Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Ich danke dir für das Gespräch, Marianne. Merci.
Danke dir, Niklas.
Das war es mit der 62. Episode Podcast Tête-à-Tête und Marianne Wildi. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde es mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcasts und auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung gebt, wenn ihr mir ein Feedback zur Episode gebt. Falls ihr mehr zu Marianne wollt wissen, sind ihre Kanäle in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle wünsche ich gute Zeit, macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal, bis wieder heisst Podcast Tête-à-Tête.